HR Info. Wissenswert.
Mit Judith Kösters. Schule mit Corona. Das heißt, 1 Million Mund-Nasen-Schutzmasken, 1 Million FFP2-Masken, 17.000 Liter Desinfektionsmittel. All das hat das Land Hessen den Schulen zur Verfügung gestellt, als es vor knapp 3 Wochen wieder losging. Und es gilt natürlich, Abstand halten, lüften, Hände waschen. Schule mit Corona, das heißt aber auch, dass es alle, Schüler und Lehrerinnen, ganze Klassen oder nur Einzelne, praktisch von jetzt auf gleich wieder in den Lockdown oder in die Quarantäne verschlagen kann. Und dann? Wie geht guter Unterricht in Corona-Zeiten? Und wäre es nicht eh an der Zeit, den Unterricht in der Schule jetzt mit den Möglichkeiten und dem Wissen des 21. Jahrhunderts neu zu organisieren? Meine Kollegin Petra Boberg treibt diese Frage seit Monaten um. Hier in HR Info Wissenswert berichtet sie von ihren Recherchen.
Selbst mit perfekter digitaler Ausstattung und Ausbildung, wo wir zugegebenermaßen noch ein Stück Wegs dahin zurückzulegen haben, selbst dann wäre der Präsenzunterricht nicht zu ersetzen, weil einfach der soziale Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander und einfach die Möglichkeit, auch ganz unmittelbar mit der Lehrkraft zu kommunizieren, das ist niemals ganz zu ersetzen.
Corona ist wie ein Brennglas. Es zeigt uns sehr deutlich, was nicht gut funktioniert in Deutschland und wahrscheinlich auch vor Corona schon nicht so rund lief. Dazu gehören auch die Schulen. Kurz nach dem Lockdown lese ich auf Twitter schon unzählige Posts wie diese. Corona deckt die Versäumnisse in den Schulen gnadenlos auf. Oder jedes Warnen und Kritisieren hat jahrelang nichts gebracht. Jetzt haben wir den Salat. Deutschland ist Schlusslicht beim digitalen Lernen. Das war im April.
Ich möchte gerne wieder in die Schule gehen, dass ich meine Freunde sehen kann und so.
Weil das schon ein bisschen doof war, weil man die ganze Zeit Homeschooling machen musste und die Hausaufgaben auch schwer waren.
Eigentlich bräuchten wir jetzt Laptops, die von der Schule gestellt werden, weil ja nicht alle Schüler die Ressourcen haben, sich die zu kaufen. Dann auf jeden Fall auch nicht, dass alle 26 Schüler zusammen in einem Klassenraum sitzen, sondern dass alle wieder Einzeltische haben und dass vielleicht die Hälfte der Klasse dann zu Hause bleibt. Dann, dass es WLAN gibt, die für alle erreichbar und dass man auch dann in der Schule mit Laptops und iPads arbeiten kann, damit man keine Bücher mehr mitschleppen muss. Und dass mehr darauf geachtet wird, dass alle Schüler Abstand halten.
5 Monate nach der Schließung kehren die Schulen zur Normalität zurück, zum Präsenzunterricht ohne Abstand. Doch normal ist anders, denn Schüler und Lehrer tragen nun Masken, müssen ständig lüften, Hände waschen. Das Miteinander ist anders, irgendwie distanzierter. Krisen, so lese ich überall, seien gute Anlässe für Innovation, vorausgesetzt die Rahmenbedingungen stimmen. Die Rahmenbedingungen, das ist in diesem Fall vor allem die Ausstattung der Schulen. Fangen wir also damit an.
Zitat aus dem aktuellen Gutachten der Nationalen Akademie der Wissenschaften, kurz Leopoldina-Gutachten, August 2020. Eine verlässliche technische und organisatorische Infrastruktur, die eine vollständige Schließung von Bildungseinrichtungen auffangen könnte, ist in Deutschland noch nicht vorhanden.
Ich denke, digitale Teilhabe ist die entscheidende Zukunftsfrage. Und die große Gefahr der Digitalisierung ist, dass diejenigen abgehängt werden, die sich möglicherweise Endgeräte nicht oder nicht in der nötigen Qualität leisten können. Und es darf nicht sein, dass die Digitalisierung neue Bildungsungerechtigkeiten und neue Bildungsungleichheiten schafft, denn in der Schule soll eben nicht das Portemonnaie der Eltern und auch nicht die Qualität des Laptops entscheiden, sondern es soll im Kern um Unterricht gehen.
Marian Zachow sitzt seit 2013 im Kreisverband der CDU in Marburg-Biedenkopf. Als Dezernent ist er unter anderem für Bildung, Schulen und Gebäudemanagement zuständig. Vorher war er Pfarrer. Der 41-Jährige bezeichnet sich selbst als Macher, will die Welt, in der wir leben, gestalten. Auf Zachow stoße ich, als ich im Internet recherchiere, wie viele Schulen in Hessen nach den Sommerferien denn nun mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind. Das Kultusministerium hat darauf keine Antwort, denn für die Ausstattung der Schulen sind die Schulträger, die Kommunen, zuständig.
Als vermutlich einer der ersten Landkreise in Deutschland hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf gleich zu Beginn der Pandemie ein Leihprogramm mit schulischen Geräten als eine Art Bildungspakt 2.0 gestartet.
Lese ich in einer Pressemitteilung und es stimmt. Marian Zachow hat tatsächlich viel früher als viele andere hessische Landkreise Tablets für bedürftige Schüler in seinem Kreis bestellt. Insgesamt 1.500. Geliefert und verteilt wurden sie bereits vor den Sommerferien. Die Schüler arbeiten schon damit, erzählt er mir, zumindest dort, wo das WLAN an den Schulen funktioniert.
Wir reden über WLAN in jedem Klassenzimmer und stellen fest, dass wir für Wireless ziemlich viel Wire brauchen, dass wir also die Verkabelung in die Klassenräume leisten müssen, damit dort eine WLAN-Nutzung stattfindet. Das wird auch noch ein ziemlicher Kraftakt, weil das heißt, man muss Wände aufbohren, man muss Kabel verlegen und man braucht dafür eine entsprechende Planung. Denn selbst an den Schulen, wo es heute schon WLAN gibt, ist die WLAN-Ausstattung meistens so, dass man vielleicht 2-3 Geräte gleichzeitig benutzen kann, aber die Qualität noch nicht hinreichend, um mit 30 Geräten gleichzeitig komplexe Lern-Apps oder anderes zu benutzen.
Deutschland ist da hinterher, auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Doch Corona hat diesen Mangel deutlich gemacht, das Thema damit eine neue Dringlichkeit bekommen. Die finanziellen Mittel, auf die er jetzt zugreifen könne, sagt Marian Zacho, seien einmalig. Die Kanzlerin selbst treibe die Kultusminister an und habe versprochen, schnell für eine gute digitale Infrastruktur an Schulen zu sorgen. Die Telekom habe sogar eine Flatrate für alle Schülerinnen und Schüler angeboten. Diese Chance müsse jetzt genutzt werden, um die Schulen digital, aber auch inhaltlich fit zu machen. Zacho hat schon vor der Pandemie gemeinsam mit dem staatlichen Schulamt 8 Leitsätze für die digitale Bildung in seinem Kreis erarbeitet. Der wichtigste, sagt er, sei für ihn Punkt 1.
Wir werden die Schule der Zukunft mit der erforderlichen digitalen Infrastruktur und einem professionellen technischen Support durch Fachpersonal gewährleisten. Dabei sehen wir Digitalisierung als Chance für ein auf Schüler und Schülerinnen individuell eingehendes, partizipatives und vernetztes Bildungsgeschehen.
Der Politiker will nicht nur Geräte für die Schüler und WLAN im Klassenzimmer. Er wünscht sich einen Wandel in den Schulen. Sie müssten so früh wie möglich vermitteln, dass analoge und digitale Welt zusammengehören. Schüler dürften nicht länger Gäste der digitalen Welt sein, sondern Mitbewohner.
Ich glaube, im Kern liegt die Chance der Digitalisierung darin, dass wir neue Möglichkeiten von dialogischem Unterricht eröffnen können. Dass viele Schülerinnen und Schüler gemeinsam, sei es mit einer Lern-App, sei es in gemeinsamen Arbeiten, am Unterricht teilnehmen und dass Unterricht mehrdimensionaler und vielfältiger wird. Und das kann am Ende zu mehr Bildungsqualität, aber vielleicht auch zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit führen. Und das ist das, was mich letztlich am meisten motiviert.
Klingt gut, doch wie lange soll das dauern, frage ich ihn. Bis die Infrastruktur die Voraussetzungen für neues, individuelleres, selbstständigeres Lernen schafft. Er runzelt die Stirn.
Also für die Technik brauchen wir, denke ich, noch bis 2022, bis wir wirklich WLAN in jedem Klassenzimmer haben. Bis wir dann wirklich überall digital unterrichten. Ich glaube, das braucht noch etliche Jahre.
Lokalpolitiker Marian Zacho hat für seinen Kreis Marburg-Biedenkopf bislang 1.500 Tablets bekommen und an die Schüler verteilt. Bezahlt aus Mitteln vom Bund und vom Land. Hessen hat insgesamt 21 Landkreise und 5 kreisfreie Städte. Wie viele Geräte kommen da eigentlich zusammen, frage ich mich. Und was kostet das? Insgesamt 50 Millionen Euro stellt das Land zur Verfügung. Ich schreibe alle Landkreise und kreisfreien Städte an und frage nach. 2 Wochen später habe ich die Antworten ausgewertet.
Die Landkreise und kreisfreien Städte in Hessen haben rund 59.000 Laptops oder Tablets bestellt, um bedürftige Schüler und Schülerinnen auszustatten. Der Gerätebestand an allgemeinbildenden Schulen hat sich damit fast verdoppelt. Ausgeliefert wurde bislang allerdings nur jedes 5. Gerät. Grund dafür sind Lieferengpässe. In vielen Landkreisen werden die Geräte erst bis September, Oktober oder Ende November erwartet. Auch die Internetversorgung in den Klassenzimmern ist auf absehbare Zeit nicht flächendeckend gegeben. Zwar verfügen rund 61% der hessischen Schulen über eine Gigabit-Anbindung, der flächendeckende Ausbau stehe aber noch am Anfang, heißt es etwa aus dem Kreis Groß-Gerau. Die Stadt Kassel beziffert nur 6 von 53 Schulen als mit WLAN ausgestattet. Bis 2024 solle auch die WLAN-Infrastruktur vorhanden sein. Kleine Lichtblicke gibt es immerhin. Im Main-Kinzig-Kreis sei mehr als die Hälfte aller Unterrichtsräume mit WLAN ausgestattet. Im Odenwald-Kreis sollen letzte Lücken bis Ende 2021 mit Glasfaserleitungen und WLAN geschlossen werden. Frankfurt am Main stattet jährlich rund 35 weitere Schulen mit WLAN aus.
Selbst mit perfekter digitaler Ausstattung und Ausbildung, wo wir zugegebenermaßen noch ein Stück Wegs dahin zurückzulegen haben, selbst dann wäre der Präsenzunterricht nicht zu ersetzen, weil einfach der soziale Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander und einfach die Möglichkeit, auch ganz unmittelbar mit der Lehrkraft zu kommunizieren, das ist niemals ganz zu ersetzen.
Sagt Kultusminister Lorz kurz vor Schulbeginn auf einer Pressekonferenz, als Journalisten fragen, was in den Sommerferien in Sachen digitaler Ausstattung an den Schulen passiert ist. Stimmt, denke ich, aber das bestreitet ja auch niemand. Ganz im Gegenteil. Was es mit Kindern und Jugendlichen macht, wenn sie wochenlang zu Hause isoliert sind, das hat die Studie der Leipziger Uniklinik eindrücklich gezeigt. Wissenschaftler hatten dafür rund 900 Kinder befragt. Vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien gaben an, unter der Isolation zu leiden. 3/4 aller Befragten wünschten sich, wieder zur Schule gehen zu können. Doch Benachteiligung oder Bildungsungerechtigkeit gab es auch schon vor Corona in den Schulen. Das zeigen immer wieder Studien wie Igloo oder PISA. Wäre es nicht endlich an der Zeit, Schule zu verändern? Warum ist es so schwer, Unterricht oder Lehrmethoden zu modernisieren und den Herausforderungen einer digitalisierten Welt anzupassen? Viele Schüler, mit denen ich gesprochen habe, wünschen sich das auch. Zum Beispiel Nikolas aus Rüsselsheim oder Lilly aus Frankfurt.
Also mir ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass, wenn wir über Schule reden, wir nicht nur daran denken, dass die Schule uns Wissen vermitteln soll. Es geht also nicht nur darum, irgendwelche Fakten auswendig zu lernen, sondern dass wir auch im Kopf haben, dass die Schule ein Ort ist, der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die Gesellschaft ein bisschen bilden soll und vorbereiten soll auf ein eigenständiges Leben. Schülerinnen und Schüler sollten die Möglichkeit haben, sich auch ein Stück weit selbst zu verwirklichen in der Schule.
Ich habe manchmal das Gefühl, viele Sachen, die man jetzt lernt, braucht man nicht unbedingt nach der Schule. Weil ich glaube, vor allem später, auch wenn man studieren möchte oder so, da arbeitet man ja auch schon viel mit einem Laptop oder einem iPad. Ich glaube, da fällt es einem einfach leichter, wenn man auch so grundlegende Sachen, wie man eine Präsentation macht oder so, halt nochmal so intensiv in der Schule gelernt hätte.
Nicht nur Schüler, sondern auch Pädagogen diskutieren das jetzt, vor allem auf Twitter unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Hier vernetzen sich Lehrkräfte aus ganz Deutschland, tauschen sich aus, diskutieren über ihren Schulalltag in Zeiten Coronas, über digitalen Fernunterricht und neue, modernere Unterrichtsmethoden, die auch ohne Pandemie eingesetzt werden können. Ich bin ziemlich beeindruckt, was da so tagtäglich diskutiert, erfragt und ausprobiert wird. Die Twitter-aktiven Pädagogen diskutieren neue Konzepte, ihre Rolle als Lehrkraft oder wie Schülern individuellere Lernangebote gemacht werden können.
Ich berichte euch heute über das Buch Sternenschweif, der steinerne Spiegel. Autorin Linda Schappmann, Illustratorin Silvia Christoph. Art vom Buch, es ist ein spannendes Buch und ein abenteuerlustiges Buch.
Das ist Dana. Sie geht in die 4. Klasse der Kleeblatt-Grundschule Oberkleen in Langgöns bei Gießen. Dana hat für die Schule ein Buch gelesen und stellt es nun allen vor. Das macht sie digital. Wie das geht, hat sie im Lockdown gelernt, angeleitet von ihrer Klassenlehrerin Esther Delatré. Die 48-Jährige lerne ich auf Twitter kennen. Die Kleeblatt-Grundschule Oberkleen in Langgöns ist eine kleine Grundschule mit insgesamt 125 Kindern und 12 Lehrkräften. Die 48-jährige Grundschullehrerin hat gemeinsam mit ihren Kollegen in den Sommerferien ein digitales Konzept erarbeitet. Nicht nur für den Fall, dass die Schule wieder schließen muss. Aber damit rechnen viele, sagt Delatré. Sie selbst hat in der Phase des Lockdowns von März bis Mai einiges ausprobiert, obwohl sie vor Corona mit digitalen Medien im Unterricht nicht so viel am Hut hatte. Sie hat sich schlau gemacht, vor allem auf Twitter. Digitale Tools in den Unterricht einzubinden, sei keine Raketenwissenschaft, sagt sie lachend.
Es ist eigentlich die Frage, was ist guter Unterricht? Wie können wir einen guten Unterricht stattfinden lassen und was müssen wir dafür tun?
Nur Arbeitsblätter zu verteilen, sei einfach nicht mehr zeitgemäß, erzählt sie mir. Sie zeigt mir die digitalen Tools, die sie in den letzten Wochen gesucht und gefunden hat. Jitsi, Zoom, MS Teams für Videokonferenzen, Präsentationen oder Erklärvideos mit dem Bearbeitungsprogramm Screen-O-Matic, Spiele oder Buchvorstellungen per Video. All das könne man zum Unterrichten verwenden. Sie zeigt mir die Padded-Seite, die sie gebaut hat für ihre damals dritte Klasse. Das ist eine Online-Pinnwand. Dort hängen Rätsel, Hausaufgaben oder Termine. Nicht nur Dana findet das super, alle ihre Schüler hatten Spaß. Viel wichtiger aber, sagt sie, ist, dass ihre Grundschüler ganz viele neue Dinge gelernt haben.
Sie haben auf jeden Fall unheimlich viel gelernt. Als Persönlichkeiten sind sie ganz sicher, hoffe ich, gereift. Und sie haben auch gelernt, wie Chatten geht und wie sie in der Videokonferenz sich verhalten. Und haben da auch Präsentationen gelernt zu machen für ihre Klassenkameraden und sich Feedback zu geben auf digitalem Weg. Und das sind ja auch Dinge, die ihnen für ihr Leben nur helfen können.
Corona und der Lockdown der Schulen, findet Esther Delatré, sind eine riesige Chance, das Lernen auf neue Füße zu stellen. Gerade in den Bereichen des selbstorganisierten, projektbasierten Lernens sei in den Schulen noch viel Luft nach oben.
Das hoffe ich schwer, dass wir das so rüberretten, wäre jetzt das falsche Wort, aber dass da ein Momentum sich entwickelt, ja, also dass Schulentwicklung da in Gang kommt und wir das nutzen können für langfristige Entwicklungen. Das wäre meine große Hoffnung, ja.
Es gäbe so viele gute Ideen, nicht nur unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Und durch digitale Tools könne man den Kindern auch individuelleres Lernen ermöglichen, sagt Esther Delatré. Ich bin beeindruckt, was Lehrer und Lehrerinnen alles ausprobiert haben im Lockdown. Nicht alle, das weiß ich auch, aber dennoch ziemlich viel. Ich suche weiter nach Schulen, die ihre Unterrichtsmethoden, die Rolle der Lehrer verändern wollen. Führe viele Gespräche, abonniere Newsletter der unterschiedlichsten Schulportale. Ich lese Interviews mit dem Bildungsforscher Kai Maas. Auch er spricht von Corona, dem Brennglas, das die Schwächen im deutschen Bildungssystem zeigt. Auch er sagt,
wir müssen diesen Schwung meines Erachtens auch mitnehmen, um den Rückstand, den wir hier haben, auch aufholen zu können. Gleichzeitig, und das wird eine Gratwanderung werden in den nächsten Monaten und Jahren, scheint es wichtig zu sein, dass wir Digitalisierung auch nicht zum Selbstzweck machen, sondern dass wir immer wieder fragen, wann, zu welchem Zweck ist der Einsatz welches digitalen Mediums oder welcher Technologie für den Lernprozess wirklich hilfreich und förderlich.
Und dann, als ich mal wieder einen Newsletter durchschaue, finde ich sie. Eine Schule, die all die Debatten, die aktuell geführt werden, offenbar schon umgesetzt hat. Die Alemannenschule in Wutöschingen im Schwarzwald. 2019 belegt sie den 2. Platz beim Deutschen Schulpreis, ausgeschrieben von der Robert-Bosch-Stiftung. Stefan Rupana ist der Schulleiter der Alemannenschule. Verheiratet, 3 Kinder, er ist seit 35 Jahren Lehrer, bezeichnet sich selbst als gesellig. Mein erster Eindruck, er ist überzeugt von seinem neuen Schulkonzept. Doch das in wenigen Worten zu erklären, ist fast unmöglich, sagt er lachend. Das Wichtigste sei aber, es gebe weder Klassenzimmer noch Schulbücher, keinen Unterricht im Klassenverbund und auch keine Klassenarbeiten. Die Veränderungen seien grundlegender. Ein Schulbuch durch ein iPad zu ersetzen, reiche nicht, erklärt mir Rupana.
Es stürzen sich alle nur auf die technische Ausstattung, aber das ist es nicht. Wenn ich jetzt sage, liebe Kinder, holt alle das iPad raus, schlagt mal die Seite 7 aus, Peter, lies vor, dann haben wir mit dem iPad nichts erreicht. Es geht um das Wie. Wie lernen wir? Wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir in Zukunft Wissen vermitteln? Und wir kommen mit dem jetzigen Schulsystem, wie es ist, nicht weiter.
Die Schule sieht von innen aus wie eine 2-stöckige moderne Bibliothek in Holzbauweise. Schulleiter Rupana erzählt mir von den 6 unterschiedlichen Lernräumen. Im Lernatelier zum Beispiel herrscht absolute Ruhe. Dort arbeiten die Schüler konzentriert und alleine. Jeder hat seinen eigenen Platz. Gemeinsam arbeiten die Schüler im Marktplatz, im Stehen, Sitzen oder Liegen. Braucht der Schüler Input vom Lehrer, geht er in den Inputraum. Funktioniert prima, sagt der Schulleiter. Jeder Schüler könne so selbstbestimmt lernen, ohne Frontalunterricht, in altersübergreifenden Lerngruppen. Natürlich müssen die Schüler auch Arbeiten schreiben. Aber die heißen in der Gemeinschaftsschule Gelingnachweise. Anstelle einer Note wird jeder eingestuft in Standards. Den Mindest-, Fortgeschrittenen- oder Expertenstandard. Das Konzept fasziniert mich, aber ich finde es tatsächlich schwierig, mir den Schulalltag zum Beispiel einer Sechsklässlerin vorzustellen. Gut, sagt Rupana, Ich beschreibe es Ihnen.
Die Lisa, die kommt am Morgen in die Schule und sie belegt zum Beispiel Bläser. Je nachdem, wie gut sie ist, nimmt sie am entsprechenden Orchester teil und hat dann Bläser in der ersten Stunde. Danach geht sie ins Lernatelier, begrüßt ihren Lernbegleiter und beginnt zu lernen. In verschiedenen Fächern. Vielleicht hat sie an dem Tag gerade noch eine Inputstunde in Englisch. Ansonsten ist sie morgens im Lernatelier oder auf dem Marktplatz, so nennen wir den kooperativen Lernbereich, und lernt mit ihren Freundinnen. Am Nachmittag findet bei uns der Clubunterricht statt. Da hat sie irgendeinen Club gewählt. Da geht sie vielleicht zum Herrn Ruppaner in den Bienenclub. Der findet dann außerhalb der Schule statt. Gehen wir auf den Bauernhof hoch. Da ist dann noch der Imker, der uns alles zeigt, wie es geht. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag Bienenclub. Alle Clubsachen sind, wenn möglich, außerhalb der Schule, in Betrieben, im Wald, am Wasser. Das sind wir komplett verteilt.
Der 60-Jährige nennt das Schmetterlingspädagogik. Die eine Seite des Schmetterlings umfasst das selbstständige Erlernen und Verstehen der Themen. Die andere Seite des Schmetterlings macht das Gelernte erfahrbar. Eine schöne Vorstellung. Doch welche Aufgabe übernimmt dabei die Lehrkraft?
Er ist Lernbegleiter. Das heißt, er begleitet die Kinder beim Lernen. Und da schaut er sich jeden Schüler genau an. Was kann der gut? Was macht der gut? Wo kann ich ihm helfen? Wo braucht er gar keine Hilfe? Was kann der besser wie ich? Es ist ganz wichtig, ihn auf seinem Weg zu begleiten und ihn stark zu machen. Wir fragen, was ist dein Ding? Wir sagen nicht, das musst du machen.
Die Lernbegleiter an der Alemannenschule im Schwarzwald unterrichten 12 Stunden pro Woche. Er oder sie ist für 14 Schüler verantwortlich. Die Wochenarbeitszeit beträgt 35 Zeitstunden. In dieser Zeit wird unterrichtet, vorbereitet, kooperiert und betreut. Es gibt einen festen Arbeitsplatz inklusive iPad und MacBook. Ein iPad hat übrigens auch jeder Schüler. Leihgebühr pro Monat 12 Euro.
Wenn man guckt, was man in Zukunft lernen soll, im Prinzip ist es nicht mehr so, dass man Schwierigkeiten hat, an Lernstoff zu kommen. Das gibt es überall. Es gibt das Internet. Man muss eher entscheiden können, welches ist der richtige Lernstoff und was will ich lernen. Und vor allem, wie will ich lernen. Und das wird in der jetzigen Schule ja nicht geübt, wie man lernt. Das heißt, später haben wir ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Sachen, die wir können sollen. Kreatives Problemlösen und kollaboratives Verhalten. Das sind beides Sachen, die im bisherigen Schulunterricht, so wie er jetzt stattfindet, überhaupt nicht gefragt sind.
All das lernen die Kinder und Jugendlichen an der Alemannenschule im Schwarzwald. Ihr zentraler Lernraum ist dabei digital. Kernstück ist die Lernplattform, die alle Lernmaterialien digital zur Verfügung stellt. Die Alemannenschule ist übrigens eine Gemeinschaftsschule. Hauptschüler lernen gemeinsam mit Realschülern und Gymnasiasten. Und das sei auch gut so, sagt Schulleiter Ruppaner, denn jeder habe Talente. Nur wenn man einen Fisch nach seiner Fähigkeit beurteile, auf Bäume zu klettern, werde dieser sein Leben in der Überzeugung verbringen, ein Versager zu sein. Der Erfolg gibt ihm recht. In den Vergleichstests, die unter anderem Achtklässler überall in Deutschland jedes Jahr absolvieren, schneiden die Wutöschinger überdurchschnittlich gut ab. Eigeninitiative statt Fremdsteuerung, Spaß statt Stress. Das scheint für viele attraktiv zu sein. Längst kann die Schule nicht mehr alle Kinder, die sich bewerben, aufnehmen. Ich bin beeindruckt, wie Schule sich verändern kann, wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Auslöser war übrigens eine Prognose über sinkende Schülerzahlen in der Zukunft. Das hat das Lehrerkollegium, den Schulleiter, den Bürgermeister und viele Wutöschinger veranlasst, gemeinsam eine zeitgemäße Schule zu verwirklichen. Das Wichtigste dabei, die Ausgangsfrage. Wie oder vor allem was sollten unsere Kinder in Zukunft lernen, um gut vorbereitet zu sein für ein Leben in der digitalisierten Welt? Ob es am Ende eine Schule ohne Bücher und Klassenräume ist, ist offen. Dass Schulen sich verändern können, das allerdings ist bewiesen.
Frische Luft fürs Klassenzimmer, wie Corona die Schulen verändert. Petra Boberg hat für uns recherchiert. Alle aktuellen hr-info-Wissenswertfolgen finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Die ARD-Audiothek gibt's als App fürs Handy und Sie finden dort jede Menge tolle Hintergrundsendungen und Features zum Hören von allen ARD-Anstalten und natürlich von hr-info. Ich bin Judith Kösters.